Die zweite Lesung steht bei Johannes 8, die Verse 32 und 43 bis 45. Jesus spricht: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach seinen Gelüsten wollt ihr tun. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das waren schon zwei deftige Bibeltexte, die wir heute gehört haben. Und ich habe auch eine etwas besondere Predigt mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt sie heute bei der Hitze aushalten. Gott möge dadurch sprechen. Ich fand es einfach mal wichtig, mit euch darüber nachzudenken. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für seine Gedanken bitten. Liebe Gemeinde, meine Verkündigung ist überschrieben: Gefühl schlägt Wahrheit. Sie ist inspiriert von Nikolai Franz, aber ich habe ganz, ganz viel dazu gemacht. Ihr Lieben, ich möchte Social Media oder die sozialen Medien weder verdammen noch verteufeln. Ich nutze sie ja selber gern. Und wir als Gemeinde erreichen auch den einen oder die andere darüber. Aber ich möchte euch heute mitnehmen auf eine tiefgehende Reise, die uns achtsam machen soll. Wenn ihr am Ende meiner Predigt sensibilisiert seid, darauf zu achten, was ihr lest, hört und seht und wie oft ihr nach dem Smartphone greift, dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Gefühl schlägt nämlich Wahrheit. Ganze 200 Millisekunden. Mehr Zeit braucht unser Hirn nicht, um ein Video auf dem Handy für gut oder schlecht zu empfinden. Social-Media-Konzerne nutzen das immer geschickter aus. Sie spülen uns bevorzugt Inhalte in den Feed, die emotional packen. Nicht solche, die wahr, ausgewogen oder hilfreich sind. Bei jedem neuen Post geschieht im Gehirn eine ganze Kaskade an neurologischen Prozessen. Der visuelle Kortex analysiert Farben, Gesichter und Bewegung. Die Informationen werden dann blitzschnell an die Amygdala weitergeleitet, unsere Emotions- und Alarmzentrale. Die fragt: Ist das interessant, empörend, bedrohlich oder gar langweilig? Unsere Amygdala entscheidet fast in Echtzeit. Erst danach übernehmen andere Netzwerke. Aufmerksamkeitssysteme lenken den Blick auf den Inhalt und das Belohnungssystem prüft, ob es sich lohnt, weiterzuschauen. Falls ja, wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, ein Signal für Motivation und Erwartung. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Video weiter anschauen, liken, kommentieren, teilen oder ob wir es einfach wegwischen. Genau auf diese Reaktionen sind algorithmische Feeds optimiert. Sie lernen sekündlich, welche Inhalte du gerade schaust, bei dir Interesse wecken, Freude oder Wut auslösen. Also, Gefühl schlägt Wahrheit. Soziale Netzwerke, vor allem Instagram, X und TikTok, setzen dabei auf variable Belohnungen. Inhalte, die wir als besonders beglückend empfinden, kommen erst nach 10 Videos wieder oder nach 2 oder 5. Die Forschung nennt das den Slot-Machine-Effekt. Wie beim Glücksspielautomaten weiß man nie, wann der nächste Gewinn kommt. Das Gehirn erwartet ständig, dass der nächste Inhalt noch besser oder sogar der beste sein könnte. Der Algorithmus hält also seine Nutzer wie Glücksspieler am Bildschirm. Ob ein Post wahr ist, ob er ausgewogen, fair, sachlich oder konstruktiv ist, zählt nicht. Überhaupt nicht. Sondern nur die Frage, wie wird der Nutzer den Inhalt finden? Alles, was seine Aufmerksamkeit nicht bindet, ist schlecht fürs Geschäft, weil man ja dann keine Werbung mitschicken kann. Emotion zählt, sonst nichts. Gefühl schlägt Wahrheit. Die Tech-Konzerne schweigen weitgehend darüber, wie ihre Algorithmen funktionieren. Immerhin hat Elon Musk sein Netzwerk X seinen Algorithmus im Januar 2026 offengelegt, zumindest zeitweise. Das Herzstück ist das Modul Phoenix. Es analysiert den Nutzer mit Hilfe der KI Grok bis ins Kleinste. Sein bisheriges Verhalten, seine Interessen, die Inhalte, die er gut und schlecht fand, auf welchen Seiten der Nutzer länger verweilt oder welche er gar teilt oder geliked hat. Aus all diesen Informationen prophezeit Phoenix, wie der Nutzer wohl auf den nächsten Post reagieren wird. Und zwar hoffentlich mit Engagement. Also indem der Nutzer einen Post liked, teilt oder gar kommentiert. Andere große Plattformen funktionieren ähnlich. Emotion zählt, sonst nichts. Gefühl schlägt Wahrheit. Seriöser Journalismus oder differenzierte, gar zweifelnde Posts bleiben dabei auf der Strecke. Warum? Viel zu langweilig. Soziale Medien werden durch immer ausgeklügeltere Algorithmen zu reißerischen Boulevardmedien unserer Zeit. Social Media wird zum Schlachtfeld um unsere Aufmerksamkeit. Dazu kommen noch die vielen Gadgets aus dem Pool des Dark Patterns. Dark Patterns sind bewusst gestaltete Designtricks, die uns zu einem Verhalten verleiten, das wir eigentlich gar nicht wollen. Und zwar nicht zu unserem Vorteil, sondern zum Vorteil der Plattform. Das reicht vom endlosen Feed ohne ein natürliches Ende, wo du ewig am Smartphone hohnwischen kannst, über automatisch startende Videos bis zum roten Benachrichtigungspunkt. Hallo, da sind schon 5 ungelesene Nachrichten. Unser Gehirn springt sofort an wie eine Alarmglocke. Es werden natürliche Stoppsignale entfernt. Kennt ihr noch die gute alte Zeitung? Die war irgendwann zu Ende und ausgelesen. Kennt ihr noch den Spielfilm im Abendprogramm? Der war irgendwann zu Ende. Und es gab einen Moment, in dem man kurz innegehalten hat und entschieden hat, gucke ich jetzt weiter, lese ich was anderes oder mache ich Schluss? Ein Feed kennt dieses Ende nicht. Es gibt keinen Punkt, an dem das Design uns sagt, jetzt ist aber mal gut. Das Ergebnis ist, dass das Gehirn nie in den Leerlauf kommt. Abschalten ist dann kein passives Loslassen mehr, sondern ein aktiver Widerstand gegen ein System. Diese Mechanismen nutzen gezielt psychologische Schwachstellen aus. Sie machen die bewusste Entscheidung, jetzt aufzuhören, schwer. Aber das Weitermachen, kinderleicht. Dazu kommt noch die Sorge, draußen zu sein, wenn drinnen etwas passiert. Plattformen befeuern dieses Gefühl gezielt. Stories, die nach 24 Stunden verschwinden. Echtzeitanzeigen, wer gerade alles online ist. Ständige Hinweise, dass jemand etwas gepostet hat. Das erzeugt eine künstliche Dringlichkeit. Bei Jugendlichen wirkt das besonders stark, weil Zugehörigkeit in diesem Alter entwicklungspsychologisch zentral ist. Offline zu sein bedeutet für viele junge Menschen nicht Erholung, sondern die Angst, aus der Gruppe zu fallen, etwas Wichtiges zu verpassen, nicht mehr dazuzugehören. Und daraus wird ein Teufelskreis. Je mehr ich schaue, desto mehr sehe ich, was ich angeblich verpasse. Und desto größer wird die Angst, die mich wieder zum Handy greifen lässt. Das Smartphone ist die schnellste verfügbare Belohnung, die wir kennen. ein Griff in die Tasche, ein Wisch und sofort gibt es einen Reiz. Das Gehirn lernt diese Verknüpfung blitzschnell. Wir haben einen leeren Moment, Handy, gutes Gefühl. Nach einiger Zeit läuft das vollautomatisch ab, ohne dass wir es bewusst entscheiden. Wir glauben, wir entscheiden frei. Haha, Erwachsene unterschätzen das. Und Kinder haben dieser Architektur überhaupt nichts entgegenzusetzen. Was macht nun diese Dauer-Emotionalisierung mit uns und der Gesellschaft? Viele von uns wissen doch darum. Es ist doch alles nichts Neues, was ich euch gerade vorgetragen habe. Und trotzdem lassen wir uns Tag für Tag, Stunde für Stunde einlullen. Kühlen wir das Ganze mal ein bisschen ab, sobald es bei den Raumtemperaturen geht. Algorithmen machen uns Menschen ja nicht direkt zu Radikalen oder Lügnern. Aber sie verändern unsere Informationsumgebung und damit die Wahrscheinlichkeit, welche Stimmen besonders laut werden, was wir emotional aufnehmen und wie wir das dann bewerten. Ich wiederhole mich, Gefühl schlägt Wahrheit. Welche Inhalte besonders viel Aufmerksamkeit erzeugen, lassen sich aus der Psychologie gut erklären. Menschen reagieren besonders stark auf negative Informationen, auf Bedrohungen oder Konflikte. Auch Botschaften, die stark auf Gruppengegensätze setzen, wie etwa das Schema wir gegen sie. Oder wir gehören zu denen, die die Wahrheit erkannt haben, aber die anderen sind noch verblendet, erzielen besonders hohe Aufmerksamkeit. Das Gleiche gilt nämlich auch für Prediger und Verkündiger im großen Netz. Der Komplexitätsforscher Philipp Lorenz Breen hat mit seinem Team 496 Studien ausgewertet. Ergebnis? Für populistische Parteien und Fake News sind Social Media die perfekte Plattform. Ihr Erfolgsrezept? Attacke statt Argument, Empörung statt Verstehen, Knalliges kommt an. Die Wahrhaftigkeit leidet. Gefühl schlägt Wahrheit und wir alle fallen darauf rein. Algorithmen werden so zu Strukturen der Sünde. Den Begriff prägte Papst Johannes Paul II. Schon mal im Jahr 1987. Er meinte damit gesellschaftliche Systeme, die aus persönlichen Sünden entstehen und wiederum neue Sünden befördern. Zwei sündhafte Grundhaltungen würden Strukturen der Sünde erzeugen. Erstens die ausschließliche Gier nach Profit und zweitens das Verlangen nach Macht, um anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. Denkt ihr mit? Genau diese zwei Punkte der Strukturen der Sünde entdecken wir in den digitalen Plattformen wieder. Aus Profitgier entwickeln Tech-Konzerne Algorithmen, mit denen sie uns, die Nutzer, süchtig machen. Und sie nehmen bewusst in Kauf, dass sie Empörung und Desinformation verstärken, weil Emotionen unsere Aufmerksamkeit binden. Wenn Algorithmen die einzelnen Nutzer immer besser mit dem versorgen, was sie hören und sehen wollen, werden sie immer weniger von abweichenden Meinungen belästigt, stattdessen werden sie in ihrer Meinung bestärkt. Dabei geht es bei weitem nicht nur um Politik, sondern auch um Bereiche unseres Lebens, wie Wissenschaft, Beziehung, Sex, Glaube und Gesundheit. Halten wir mal fest. Wenn wir uns also auf Social Media über bestimmte Themen informieren, bekommen wir kein umfassendes Bild, sondern nur den Ausschnitt, der uns höchstwahrscheinlich den nächsten Dopaminkick beschert. Die Algorithmen im Hintergrund, die uns mittlerweile besser kennen als unser Partner, halten uns bei Laune, besser gesagt bei Aufmerksamkeit. Die Folge? Wir werden uns unserer Meinung immer sicherer, da wir häufig einseitig informiert werden und hören, was wir hören wollen. Sonst würden viele Nutzer wegwischen. Und das wollen die Tech-Konzerne ja nicht. Habt ihr noch ein kleines bisschen Konzentration? Besonders gut zu beobachten ist das beim Thema mentale Gesundheit. Und jetzt wird es auch für uns spannend. Glauben. Auf Plattformen wie TikTok und Insta kursieren unzählige Videos, zum Beispiel zum Thema ADHS, Autismus, Traumata, Transgender oder toxische Beziehungen. Sie kommen teils von echten Experten, aber auch von Influencern mit eher oberflächlichem Halbwissen, dafür aber großem Kommunikationstalent. Wie sehr Reichweite und fachliche Qualität auseinanderklaffen, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2025. Sie analysiert die 100 meistgesehenen TikTok-ADHS-Videos. Zusammen haben sie über 500 Millionen Aufrufe. Ergebnis? Nicht einmal 50% der enthaltenen Aussagen waren fachlich korrekt. Ohne es zu wissen, suchen Nutzer nicht mehr nach der Wahrheit, sondern nach Bestätigung. Algorithmen liefern sie. Und beeinflussen, ohne dass wir es merken, immer stärker auch die intimsten Bereiche, wie wir glauben, Hoffnung, hoffen und wie wir lieben. Gefühl schlägt nämlich die Wahrheit. Meine Bitte, achte auf deine Nutzung der sozialen Medien. Glaube nicht alles sofort, was du hörst und was du geteilt bekommst. Du weißt, dass die Algorithmen ein anderes Ziel verfolgen, als dir die Wahrheit zu präsentieren. Glaube mir, Langeweile ist nichts Negatives. Wir haben verlernt, sie auszuhalten. Langeweile ist doch kein Gefühl von Defizit. Es ist der Moment, in dem das Gehirn anfängt, selbst etwas zu schaffen. Der Nährboden für Kreativität und eigene Ideen. Wenn wir diese Leere aber sofort mit dem Handy füllen, dann nehmen wir uns genau diese Fähigkeit. In manchen Workshops von Florian Buschmann sind Kinder, die keine 10 Minuten ohne äußeren Reiz aushalten. Es ist kein Charakterfehler. Das ist antrainiert. Die gute Nachricht, das lässt sich auch wieder umlernen. Kommen wir mal nun zu den wichtigsten Fragen, die sich daraus ergeben. Nimm mal dein eigenes Herz in die Hand. Halten wir Stille und Gebet überhaupt noch aus? Können wir uns noch in Ruhe hinsetzen, die Hände falten und die Augen schließen und 10 Minuten nachdenken und mit unserem himmlischen Vater reden? Kann Gott noch in Stille und Gebet zu dir reden? Oder gibt es diese Zeitfenster in deinem Alltag gar nicht mehr, weil das Smartphone ständig bedient wird und wir den Reiz wieder brauchen und die Stille nicht aushalten? Kannst du 10 Minuten auf Gottes Reden warten? Oder brauchst du es in 200 Millisekunden? Können wir Stille aushalten, auch wenn sie keinen Dopaminschub freisetzt, sondern einfach nur Stille ist, weil wir das verarbeiten, was wir aufgenommen, erlebt haben, wo Emotionen uns berühren, zwischenmenschliche Dinge bedacht werden wollen und sie dann am Ende mit Gott zu besprechen? Finden wir in unserem Leben noch in diese innere Ruhe hinein? Oder entschuldigt bitte, haben wir alle schon ADHS? Halten wir die Wahrheit noch aus? Willst du eigentlich die Wahrheit wissen? Darf uns die Bibel die Wahrheit sagen, auch wenn sie sich nicht immer gut anfühlt? Und noch herausfordernder, wenn sie kein Dopamin in unserem Gehirn freisetzt? Darf uns der Heilige Geist in alle Wahrheit führen, in eine Wahrheit, die uns nicht bindet, sondern die uns frei macht? Darf uns der Heilige Geist in alle Wahrheit führen, in eine Wahrheit, die nicht unsere Emotionen gebraucht, um unsere Aufmerksamkeit zu erkaufen, sondern die auch gilt, wenn wir mal nichts empfinden, eben weil es die Wahrheit ist, ob wir sie verstehen oder nicht, ob es in unser Denksystem passt oder nicht. Bist du offen für das Reden Gottes, auch wenn es nicht deinen Vorstellungen entspricht? Dich nicht bauchpinselt, sondern dich herausfordert? Darf Gott dir seinen Willen offenbaren, auch wenn er dich herausfordert und nicht in deine gewohnten Gedanken passt? Oder nutzen wir mittlerweile, weil wir alle schon so lange Smartphones nutzen, die Bibel genau wie Social Media und lesen nur noch, was schön und unterhaltsam ist, weil der Rest ist ja langweilig. Lesen wir die Bibel überhaupt noch? Lesen wir in der Bibel nur noch, was wir hören wollen und gar nicht mehr die herausfordernden Bibelstellen, die uns hinterfragen oder auch unseren Glauben? Lesen wir nur noch, was gute Gefühle in uns weckt, wo es schnell geht, Bibeln, die bunt sind, schön bebildert, weil wir die langen Textseiten gar nicht mehr aushalten? Schluss mit den unangenehmen Fragen. Ihr Lieben, Gott liebt uns und er weiß, welchen großen Herausforderungen wir und unsere Kinder und Enkel ausgesetzt sind. Aber Gott folgt nicht perfiden Algorithmen. Er wird die Perle nicht vor die Säue werfen. Seine Wahrheit braucht deine Aufmerksamkeit. Eine bewusste Entscheidung, auf ihn zu hören, Stille auszuhalten und das Wort Gottes wirken zu lassen. Lasst uns aufstehen und aktiv lernen, gesund mit sozialen Medien umzugehen. Das kostet Kraft. Das ist schwer. 6 Tipps habe ich mitgebracht. Erstens, aktiviere den chronologischen Feed in deinen sozialen Plattformen und deaktiviere den für dich Feed. So bist du nämlich offen auch für manches, was dir hineingespült wird und mal Argumente, Gedanken und Allgemeinwissen erweitert und nicht nur dein Profil bedient. Zweitens, erziehe die Algorithmen. Like und lösche ganz bewusst. Du musst wissen, die KI dahinter neigt eher dazu, zuzustimmen, anstatt zu widersprechen. Sie will ja deine Zustimmung. Achte bei den sozialen Medien auf dein Gefühl und auf dein Herz. Inhalte, die sehr auf Angst und Empörung setzen, sollten besonders kritisch hinterfragt werden, weil sie wollen dich einfach reizen, um dran zu bleiben. Viertens, suche echte Begegnungen und investiere in Beziehungen. Wende dich deinem Partner aufmerksam zu, deinen Mitmenschen und Freunden. Habt ehrliche, differenzierte Gespräche und lass dabei das Smartphone im anderen Raum. Wenn ihr esst und redet, sprecht miteinander und nicht mit der Glasscheibe. Besuch einen Hauskreis, den Gottesdienst und andere Gemeindeveranstaltungen und lerne dort auch mal die Ruhe und die Stille in einem Gottesdienst auszuhalten. Gebet ist nicht langweilig, aber es ist eben kein soziales Medium. Und auch nicht jede Predigt ist reißerisch und gekonnt, aber Gott möchte mit dir sprechen. Lass auch mal Unbequemes zu und halte die Stille aus. Fünftens, begrenze deine Bildschirmzeit. Ich weiß, das kostet Kraft. Ich werbe für die Installation einer Smartphone-Schublade in der Küche. Und alle Kinder unter 16 sollten 19 Uhr ihr Smartphone da reinlegen und dürfen es am nächsten Morgen wieder mit zur Schule nehmen. Das wäre cool. Und auch wir Erwachsenen sollten immer mal abends unser Smartphone da reinlegen und ohne die Permanentbespielung schlafen gehen und uns unserem Partner zuwenden und unseren Kindern. So eine Schublade ist Gold wert. Sechstens, lies wieder mal ein Buch. Bring die Geduld mit, das Buch bis zu Ende zu lesen. Ich werbe ja für die Bibel. Und belasse es nicht bei der Tageslosung aus Herrnhut, weil du das als Social-Media-Nutzer gerade so schaffst. Nein, lies ruhig jeden Tag ein Kapitel in Gottes Wort. Nimm dir die Zeit, trainiere es dir wieder an, dass Gott mit dir reden kann. Und zwar seine Wahrheit. Übe Stille auszuhalten, mit Gott über deine Gedanken und Gefühle zu sprechen, auf seine Stimme zu hören. Gott ist langsamer. Er will dich. Ich wünsche dir und mir, dass der Heilige Geist uns allen hilft, mit unserem Smartphone gesund umzugehen und dass er uns in die Wahrheit führt, die er sagen will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.